Hey und herzlich willkommen bei Hauptsache Grooved, deinem MusikerInnen-Podcast mit Andy.
Ja, und das denn? Du hast es schon wieder getan.
Das ist die Gefahr, ich habe doch das Intro gerade schon gesagt, aber das war die andere Folge, weil jetzt nehmen wir mal wieder zwei hintereinander auf. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht.
Haben wir jemals zwei an einem Tag hintereinander aufgenommen?
Boah, ich glaube, das haben wir schon mal einmal gemacht, ja.
Ja, ich glaube auch.
Aber ich bin mir auch nicht sicher. Aber ich war gerade total in Gedanken versunken, während das Intro lief und habe so überlegt, weil wir nehmen das ja jetzt auf, damit nichts schief geht und wir auf jeden Fall wöchentlich eine Folge rausbringen können. Und ich habe gerade so überlegt, weil es gibt ja so Podcasts, die ich selber höre. Und wenn, also klar, Sommerpause, dies und das, ne, so angekündigt und wenn man es weiß, finde ich immer alles gut. Aber wenn dann einfach du auf die Folge wartest und es kommt keine und dann kommt noch eine Woche keine und das wird auch gar nicht kommuniziert, das finde ich immer richtig blöd. So. Ja. Deswegen habe ich gerade gedacht, na gut, dass wir jetzt auf Nummer sicher gehen, wo wir jetzt wir haben ja gestern irgendwie so Chaos gehabt, dass wir gedacht haben, oh mein Gott, wie sollen wir das diese Woche noch schaffen vor den Ferien? Ja. Und dann jetzt nehmen wir direkt zwei auf, damit nichts schief geht.
Ja. Genau, nur damit wir euch maximalst nerven können. Nee, aber gut, dass wir es irgendwie hinkriegen. Es ist bei uns ist in der Kita seit anderthalb Wochen Notbetreuung angesagt und da ist gerade wieder wildes Nachrichten Waterloo und wir wissen noch nicht, wie es steht mit der Betreuung und mit meiner kurzen hier im Hintergrund könnte man das auch irgendwie machen, aber ich habe dir ein passendes GIF gestern dazu geschickt, wie es dann ungefähr wäre. Genau. Okay, ja, dir geht's wahrscheinlich immer noch ganz gut, nehme ich an.
Ne? Ja, mir geht's immer noch ganz gut, genau.
Ja, und das, obwohl wir schon eine Stunde geschnackt haben, unfassbar.
Genau, nee, aber so, diese Woche ist ja B-Woche, das heißt Practice Sessions, überwiegend Gruppenunterricht und Practice Sessions waren auch sehr schön diese Woche, sehr cool, direkt auch quasi wieder viele Praxisanknüpfungspunkte, sofort Ping-Pong zurückgekommen von den Schülern zu ihren Bands und so mit den Themen, die wir gehabt haben und am Montag hatte ich in der Session waren zwei neue Kandidaten mit dabei, das freut mich auch immer total und sehr schön. Ich habe auch gerade gesehen, das ist ja, also quasi das neue System ist ja auch alles auf dem, quasi auch aus der Fortbildung so ein bisschen entstanden, die ja erst du irgendwann gemacht hast und dann ich. Und jetzt gerade kam hier so eine, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber du bist ja quasi da auch mit im Boot, ne? Kommt diese Absolventen-Meetings, die jetzt mal sind, so um ein bisschen den Stand der Dinge nochmal zu gucken und von Max ein bisschen Input zu kriegen, was quasi, wohin quasi die Entwicklung geht in dem ganzen Bereich. Ja. Und da kam jetzt gerade dieser Termin, wann die Sachen sind. Ja. Ich muss mal gucken. Ich hoffe, ich kann.
Ja, ist ein bisschen schwierig. Ist nämlich in der A-Woche. Ich habe die E-Mail auch gekriegt.
Ah ja.
Sei es drum. Wir haben uns dazu entschieden, mal ein Stories from the Road Part 2 für euch aufzunehmen. Das wird sich immer wieder mal gewünscht. Und ich glaube, wir haben es wirklich nur einmal gemacht. Und ich würde sagen, wahrscheinlich in der ersten Staffel oder so, ne?
Warte, ich habe das heute Morgen, ich habe das blöderweise vorhin geschlossen, aber es war Folge 62, Stories from the Road.
Ja, gute 100 Folgen. Oder es kommt
anders, als man denkt. Das war nämlich ein Tag, da hatten wir eigentlich einen Interviewgast und der hat dann 5 Minuten vorher, musste der leider absagen, weil da die, wie war das denn? Ich weiß das gar nicht mehr. Hatten da die Handwerker die Haustür aus Versehen aus den Angeln gehoben und dann war Tag der offenen Tür zu Hause?
Ja, sowas. Bei Wolf Simon, ne?
Ja, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war das dann Folge 62, Stories from the Road oder es kommt anders, als man denkt. Genau.
Ja, genau. Und da wollen wir mal anknüpfen und legen einfach mal los. Mach du doch mal die erste.
Ich habe was ganz Aktuelles, was sich auch auf Folgen bezieht, die wir zuletzt hatten oder vor allen Dingen eine Folge, wo es um Equipment ging und wo ich dann ganz stolz verkündet habe, also nee, einen Ersatzbass nehme ich nie mit und ich nehme quasi immer nur das Equipment einmal mit, das geht dann halt 5000 Mal gut und einmal nicht und dann ist es halt so. Und da war ja direkt, dass wir da in der Woche danach diesen Gig hatten, wo das Basssignal so tierisch gebrummt hat und Ich habe den Bass jetzt in anderen Situationen immer im Einsatz gehabt. Also ich würde mittlerweile quasi mein Häuschen auf den Stromkreislauf setzen, den wir da vor Ort hatten. Das hatten wir auch in der Folge danach schon mal besprochen.
Ja.
Aber es begab sich aber zu der Zeit, dass ich eine Woche später den nächsten Gig gespielt habe. Das war mit dieser Elvis-Show in diesem superschönen Theater. Ich denke mal so knapp über 1000 Plätze. Richtig schönes Theater, rote Plüschsessel und was weiß ich, geht so vor dir hoch. Ne? Also richtig, richtig schön. Ich baue alles auf, mache schon mal für mich so Soundcheck, habe da schön meine Rheingold-Anlage stehen, mein Flexbus, also so ein Prezi-Nachbau, alles top. Und dann stecke ich irgendwann, kriege ich das XLR-Kabel. So, hast du dir die iBox eingebaut? Ja, habe ich eingebaut im Top-Teil, funktioniert immer super, alles gut. So, steck dieses Kabel hinten rein und auf einmal macht meine Bassanlage wieder.
Oh.
Und ich so, oh Gott, es ist doch mein Fehler. Dann habe ich kurz überlegt und habe gedacht, nee, kann gar nicht, ist ein anderer Bass als letztes Mal. Und ich habe ja die Anlage letztes Mal komplett abgebaut, nur noch direkt in eine DI-Box gespielt, um alle Fehlerquellen auszuschließen, die es alle ja gar nicht waren. Ne? Und da habe ich kurz überlegt, okay, ich kann das nicht sein. Oder ist jetzt doch irgendwas mit der Anlage komisch?
Oder ist dein Finger?
Aber meine Finger, genau, mein Gehirn, man weiß es nicht. Und dann musste ich ein bisschen warten, weil natürlich ja erstmal die Techniker meistens dann damit zugange sind, in erster Linie die ganzen Schlagzeugmikros anzubringen etc. pp. Mhm. Da will man dann auch nicht nerven, man ist ja nur der Bassist, ne? Sollen sich erstmal um die Musiker kümmern. Und als es dann soweit war, bin ich dann dahin, hab gesagt, hier, guck mal, das ist ganz komisch, in dem Moment, wo ich euer XLR-Kabel hinten reinsteck, macht meine Bassanlage. Dann sagt er, ja, hast du was mit deinem Bass? Ich so, nee, ist auch, wenn ich das Basskabel vorne rausziehe. Also der Bass kann es gar nicht sein. Ja, und ich war schon total im Panikmodus, hab das dann, hatte ich immer dieses Selbstvertrauen, da ist was mit eurem Equipment, mir passiert sowas nicht. So, bis eine Woche vorher jedenfalls. Und dann war es aber, dann sagt er so, ja, warte mal kurz, hat ein anderes Kabel geholt und dann war echt das Kabel von denen, da war was mit der Erdung nicht okay. Und schön war dann aber zu sehen, dass in so einem vernünftigen Theater das Kabel dann auch wirklich zur Seite gelegt wurde. Und wenn du auf Stadtfesten, hat man das ja sehr häufig, dass dann irgendwie jedes zweite Kabel gefühlt nicht funktioniert. Ja. Und dann testest du die alle durch, bis du endlich Kabel gefunden hast, die funktionieren. Und du siehst aber, wie der Tontechniker die Kabel, die du ihm kaputt zurückgibst, einfach wieder in die große Truhe schmeißt. So, ne?
Oh, ja.
Dieses Ding, ne? Also wo wir jetzt gerade die Folge, die wir vorhin aufgenommen haben, die ihr ja dann letzte Woche gehört habt, zum Thema Billigkauf doppelt, also die 5 Euro XLR-Kabel oder so, da würde ich vielleicht auch nicht ins ganz unterste Regal greifen.
Nee. Neuträgstecker, weil bei den billigen Kabeln die Stecker einfach nicht gut genormt sind und da macht ihr euch auch die Geräte mit kaputt. Die sind manchmal ein bisschen dicker, manchmal ein bisschen dünner, die sitzen nicht so gut. Also da wäre ich sehr vorsichtig. Neutrik-Stecker und gut ist, so kostet ein paar Euro mehr, hält dafür auch 10-mal so lange.
Ja, genau, sonst sind wir wirklich wieder beim Thema der letzten Folge, Billigkauf doppelt.
Ja.
Auf jeden Fall war ich da dann doch mal kurz, nachdem das ja da in der Woche davor doch auch eine längere Aktion war, wo ich eine Stunde rumgedoktert habe, fast bis ich irgendwann da nur noch mit dem nackten Bass stand und so, okay, wenn ich mich jetzt nicht mehr bewege und nicht atme, dann ist alles gut. So.
Also alles wie immer.
Ja, genau. Und und das war dann wirklich eine Woche später. Und da bin ich wirklich, also da war ich sehr, sehr erleichtert, als ich dann gemerkt habe, okay, es ist doch alles wie immer, es war nicht mein Fehler, so, ne. Das war ja auch in der Woche davor, so war es so lustig, dass der Keyboarder die ganze Zeit breit grinsend da stand und die ganze Zeit irgendwie 17 Mal sagte, endlich mal nicht ich, endlich mal nicht ich.
Genau.
No keys, no problems, genau.
Ja, sehr schön. Cool.
Ach, ja, das also zu Stories from the Road. Ja.
Komm, ich mach mal hier meinen Opener. Das war ein Gig mit einer zusammengewürfelten Besetzung aus dem erweiterten Reboot-Dunstkreis. Und haben wir so einen Unplugged-Gig gespielt beim Tag der Trinkhalle oder so. Ich weiß gar nicht mehr, was Recklinghausen. Irgendwie da so die Ecke auf jeden Fall. Oder Castrop-Rauxel. Und da war aber schon, bevor wir da aufgebaut haben, war da schon Programm. DJ. Und es gibt ja DJs und DJs. Und sagen wir mal, er war auf jeden Fall eher so DJ. Und ich nenne jetzt auch mal keine Namen. Und wir bauten da auf und er war auf jeden Fall schon maximal interessiert. Also er war im Grunde genommen so interessiert, wie so kleine Grundschulkinder interessiert sind, wenn eine Band aufbaut, ne? Also quasi, du kannst keine Schraube drehen, ohne dass du nicht irgendwie 2 Zentimeter von deiner Hand in ein Kindergesicht hast, so, ne? So, also so interessiert. Er fand das faszinierend, und hat uns auch die ganze Zeit schon so immer dann mit seinem Mikrofon angesagt, hier kommt gleich eine ganz tolle Band, blablabla. Und irgendwann spielten wir da, es war schönes Wetter, es war so total low-key, gab keine Bühne, sondern nur ein Pavillon und da war alles ganz easy, ne? Und hat auch Spaß gemacht. Und der DJ war on fire. Er fand ganz toll, wie wir gespielt haben. Wir haben auch toll gespielt, war Spaß gemacht und so. Und dann nach dem ersten Set so gab es einen großen Applaus nochmal vom DJ und von Leuten. Ne? So, und dem zweiten Set war dann irgendwann so begeistert, dass er dann anfing mitzusingen. Mit Mikrofon. Durch unsere PA. Allerdings nicht besonders gut. Dafür aber ganz schön laut. Also wirklich nicht gut, aber dafür ganz schön laut. Ja, damit hatten wir nicht gerechnet. Und er hat dann auch so, also wir haben so drei Sets gespielt und nach dem zweiten Set hat er dann so, ist er dann übergegangen in so einen Meeres Müller und Westernhagen Song, deswegen habe ich das hier in Anführungsstrichen sexy Gig genannt, in diesen Song übergegangen und hat dann quasi so halb Karaoke-mäßig, aber ganz falschen Text auch darüber gesungen. Und das klang im Grunde genommen stimmmäßig wie sei ich das? Corey Taylor küsst Dave Grohl. Nur halt so, dass man das nicht kann. Also im Grunde genommen wie so ein Fußball-Hooligan. Ja. Und der war sehr selbstbewusst, was das anging. Und hat das dann auch im dritten Set immer wieder mal bei so, ne? Ich sah das immer so im Augenwinkel. Wir spielen einen Song und ich sehe, oh nein, der nimmt das Mikrofon wieder in die Hand. Der nimmt das Mikrofon. Und wir hatten aber, weil wir auf seiner PA waren, hatten wir keine Chance zu steuern, so, ne? Also hätte man ja einfach ausgeschaltet. Und hat ja immer ganz gerne noch so zweite, dritte Stimme manchmal ergänzt. Sehr zum Missfallen. Ich glaube, die Leute fanden es auch nicht gut. Naja. Aber er war begeistert. Und ja, wir haben das dann so angenommen. Also so viel mal zu Dingen, die halt passieren können, wenn nicht alles so 10.000% klar geregelt ist. Ne?
Ja, war schon nicht wo du jetzt DJ sagst, erinnere ich mich auch an so Zeiten zurück, wo man noch mit Bands, mit eigener Musik, vielleicht auch so kleinere Clubs gespielt hat und so. Und dann hieß es manchmal, ja, Anlage ist da, Mischpult haben wir auch. Und dann war das so ein Zweikanal-DJ-Mischpult. So. Und dann kommst du da an und denkst, ach du... Ah ja, genau, mit Change-Eingängen, genau. Sondern denkst du so, ach du Scheiße, was machen wir denn damit jetzt so, ne? Oh, dann das macht man auch einmal und dann packt man auch, wenn es heißt, Anlage ist da, packt man immer eine in den Kofferraum, so, ne? Und wirklich so ein altes DJ-Pult mit so einem Schieberegler rechts und links, ne? Und ja. Change-Eingängen und das ist dann, ja, nee, Mischpult haben wir da, alles super.
Ja, haben wir alles, aber ist da. Aber Eval XLR Change-Adapter. Oh Mann. Ja, komm, erzähl, gib mal noch eins zum Besten.
Was gebe ich denn zum Besten? Boah, das ist, ich bleib mal einfach ganz aktuell und zwar aktuell deshalb, weil Facebook zeigt dir ja immer diese heute vor 4 Jahren oder 5 Jahren oder was auch immer Geschichten an. Und da hat Facebook mir heute was gezeigt, und zwar in dem ersten Corona-Jahr. Da war der erste Gig, den ich gespielt habe, war so eine Subshow mit einem Blues-Gitarristen und Sänger aus England, mit dem Chris Pohlmann, also der in Deutschland aber schon lange lebt. Und das war im Blues in Rehde. Boah, und das war ein ganz besonderer Gig irgendwie, weil du hast sowohl dem Publikum als auch der Band irgendwie so total angemerkt, so quasi als wenn du vorher in Käfig gesperrt warst und jetzt wirst du losgelassen, so, ne? Und das war richtig schön. Ich habe vorhin die Bilder gesehen und dachte so, boah, das war ein Mega-Gig, das hat sich so gut angefühlt, wieder auf der Bühne zu stehen. Es war auch irgendwie weird, weil es vorher so war.
War das
so
dann 21? Also quasi Post-Covid-ish?
Ja, warte, ich guck mal gerade.
Boah, da habe ich auch ein lustiges
8. Oktober 21 in Rehde. Ja.
Da habe ich auch ein lustiges Erlebnis gehabt in den Niederlanden. Eieiei, das war auch echt. Wo du sagst, Covid und so. Ich war mit Mind to Mode 21 Ende Q1 schon in Südeuropa auf Tour. Da durfte man schon und so. Und dann sind wir aber geflogen aus Amsterdam. Schiphol, das ist so ein Riesenflughafen. Und ich bin zusammen mit meinem Bandkollegen ins Parkhaus. Und dann fährt so ein Shuttlebus fertig zum Terminal. Und da stand noch irgendwie was, so ein Schild hier mit der Maske und so. Und ich, wie wir das hier geübt haben, setze mir meine Maske auf, gehe da rein. Alles gafft mich so richtig dumm an. Also wirklich wie so ein Aussätzigen, irgendwie wie in so einem schlechten Cowboy-Film, wo der Fremde irgendwie den Saloon betritt. Und ich setze mich dann dahin. Und irgendwie so 20 Sekunden später hier hinterher tuscheln irgendwie, German Guy. Ja, der stand halt und schimmert seine Maske tragen. So war ja auch noch, also hier war es ja auch noch so, ne, also hier war ja 21, also es war im März 21, da war ja hier wirklich alles aus und so, ne? Das war ja, ja, wirklich der Zenit des zweiten Lockdowns und so. Und da waren die aber schon viel lockerer. Und es war wirklich, ach, the German guy. Ja, der kleine Anknüpfpunkt irgendwie. Genau, aber das ist, da erinnere ich mich auch, dass es am Anfang so, ja, cool, endlich geht wieder was, aber auch so, sich da so zurecht, also so da reinzufinden irgendwie, wie, ne, also wie geht
ganz
man jetzt
komisch,
mit Nähe
du hast
um?
Ja davor ja gelernt, im Prinzip, du hast ja sogar in der Tankstelle, wenn du bezahlen wolltest, dann gab's halt so einen Kreisverkehr mit Pfeilen auf dem Boden, dass man sich bloß nicht entgegenkommt und so, ne, und dann kommst du auf einmal in den Club und musst wieder durch die Leute durch und alle sitzen eng, so, ich glaube, das war dann, ja. Ich glaube, es war immer noch in Maßen, dass das alles so ein bisschen auseinandergezogen war, von den Tischen her und so, und es hat sich dann im ersten Moment auch total komisch angefühlt, da einfach in Anführungszeichen nur so auf der Bühne zu stehen, ohne Mundschutz so ungefähr und irgendwas. Ja. Ne? Aber aus heutiger Sicht auch so verrückt alles. Auf jeden Fall war es aber trotzdem ein total gutes Gefühl, da irgendwie wieder spielen zu können. Und das war mit den Jungs so, das war so quasi Gitarren-Power-Trio, ne? Bass, Schlagzeug, cool. Gitarre, Gesang los. Ne? Ja. Und das war ein richtig, richtig fetter Abend, der da schon sehr emotional war. Und ich glaube, das andere habe ich in irgendeinem Kontext schon mal wahrscheinlich in irgendeiner Podcast-Folge erzählt, dass ich dann beim Gig auch zwischendurch einmal echt Pipi in den Augen hatte und wirklich auch aufpassen musste, dass ich noch weiterspielen kann. Da hat sich nämlich ein Tisch vor der Bühne, die kamen irgendwann in der Pause und haben sich für ihren und sagten, hier, wir haben einen Kollegen, der ist schwer krank und so, der wollte eigentlich mitkommen und so, der hat es quasi nicht mehr geschafft, dem geht's jetzt schon zu schlecht. Und ob wir irgendwie Lagrange und Sissi Top spontan spielen könnten. Und dann haben wir das nachher in der Zugabe gemacht. Boah, und dieser ganze Tisch, also die haben das gefilmt für einen Kollegen und der ganze Tisch hat geheult wie die Schlosshunde. Also in Gedanken an den Kollegen. Und ich habe da hingeguckt und ich musste so aufpassen, dass ich weiterspielen kann. So, weißt du, diese Powernummer irgendwie, ne?
Ja.
Und dann aber diese Emotionen bei den Leuten zu sehen und so und siehst du, wie die das filmen und dann denkst du so, oh, jetzt bloß nicht verkacken irgendwie, jetzt, ne, die wollen ihm ja eine Freude machen und so, weil das selber nicht mehr persönlich gepackt hat irgendwie quasi. Ja, und das war ein krass emotionaler Moment und das kam vorhin alles wieder so hoch, als ich da die Bilder gesehen habe quasi, auf die Facebook mir da angezeigt hat. Ich habe es auch direkt nochmal geteilt.
Ja, oh Mann. Ja, schwere Kost, auch sowas passiert manchmal.
Ja.
Ich mach mal weiter mit nicht so schwerer Kost. Und ich hab's genannt, so that's the kid then. Ich war mit meinem Tomorrow unterwegs, so ein Long Weekender, weiß ich nicht, 4-5 Shows am Stück. Und hatte ausnahmsweise mal gute Backline. Irgendwie, weil das von dem Hauptlager kam, da gab's ein richtig saftiges DW Collectors Kit, funktionierende Hardware, also wo du die Schrauben noch ohne Rohrpumpenzange drehen kannst und so. Und das war schön, es hat Spaß gemacht. Aber für den letzten Tag hatten wir ein House-Kit. Und dann kommen wir da rein und im Grunde genommen sah dieser Club so ein bisschen aus wie so eine Food Mall in so einem Einkaufszentrum. Das war so ein Loftgebäude mit so Tischen und es war so eine Kombination aus Selbstbedienung und der Kellner kommt doch. Und dann gab es da so eine kleine Empore und da sollte dann die Band stehen. Und wir kommen da rein, ich denke. Und ich gucke auf die Bühne und denke, ach du Scheiße, bitte lass das nicht das Drumkit sein, wo die gesagt haben, das ist das House-Kit. Ich hatte noch die Beckentasche, weil die hatten keine Becken. Die Beckentasche hatte ich noch vom Verleiher. Und stellt sich heraus, das ist das House-Kit. Und es gibt auch dieses Meme irgendwie, ne? We have a House-Kit, just bring your blah 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 Symbols oder
das
so.
Wie das, also, wie das DJ-Mischpult so ungefähr.
Schlimmer. bei der Bassdrum fehlt ein Fuß. So von dem Bassdrum-Klöppel, den musste ich um 90 Grad drehen, weil der Filz war ab und da war da so eine Nut und dann hat er nicht richtig, naja, also es war wirklich abenteuerlich. Ich habe, der Hi-Hat-Stand hat nicht mehr so richtig gestanden, also habe ich mit einem kaputten Mikrofonstativ das quasi festgegaffert an so einem Gelände, ja, von dieser Empore. Habe aber im Grunde genommen irgendwie ab dem zweiten Set immer immer wieder mal so die Situation gehabt, dass man eben schnell das Hi-Hat-Stativ festhalten muss mit der Hand, so, damit es nicht einfach umkippt, so. Ne? Das war wirklich eins der furchtbarsten, das kannst du gar nicht Drumkit nennen, war schwierig und war eine ziemlich hohe Fallhöhe, weil einen Tag vorher hatte ich so ein 8.000 Euro Shell-Kit mit alles vom Allerfeinsten. Da habe ich halt die Tage drüber gespielt und dann das. Also es war wirklich irgendwie bei der Zugabe ist mir beim ersten Song ist einfach so ein Standturmbein abgebrochen. Also das Standturm so ein Schlag und Krabums und liegt das Standturm irgendwie auf der Seite, war einfach weg dann. Ne? So, also es war wirklich ja, es war ein richtiges Schrottinstrument. Ja, und das fühlt sich nicht ganz so schön an. Die Leute haben gefeiert, was zu feiern war, aber es war echt, es war ein bisschen, ja, schwierig. Ja, war richtig Schrott. War nicht geeignet für den Gig. Also irgendwie habe ich es durchgezogen, aber es war auf jeden Fall kein Spaß, also wenig Spaß und sehr viel. Da hat nur ein Cymbal-Stativ war okay. Da habe ich das Ridebacken drauf gepackt und auf zwei kaputten Mikrofonstativen habe ich dann Crashbacken befestigt. Das war wirklich abenteuerlich, ja. So kann es dann auch mal sein.
Bei so einem Schlagzeug muss ich immer an London denken. Und zwar sind wir mal mit Nelson Müller, den heute alle als Fernsehkoch kennen, sag ich mal. Ich glaube, da dürfte er aber noch in Ausbildung gewesen sein und keiner hat ihn gekannt. Und der ist ja bei einer Familie in Deutschland groß geworden, hatte aber über seine leibliche Familie, die zumindest, ich weiß es nicht mehr genau, aber in Teilen in England, in London gelebt haben, hatten wir da Connections. Ja, und da sind wir irgendwie ab und zu mal für Gigs darüber geflogen. Das waren noch diese 1,99 Ryanair-Flügezeiten irgendwie.
Damals,
genau. Und da war das dann auch so, dass wir irgendwo ankamen und es war auch abgesprochen, Schlagzeug ist vor Ort und dann stellte sich aber heraus, nee, ist kein Schlagzeug vor Ort. Und dann war irgendjemand da, den wir dann da kannten, der meinte, ja, ich habe eine Idee, wo eins rumstehen könnte und dann ist der in irgendeiner Kirchengemeinde hinten in die Rumpelkammer und sagen wir mal, da waren Reste eines Schlagzeugs.
Und da sterbliche Überreste.
Genau, sterbliche Überreste und da waren auf jeden Fall auch so wie heißt es, da waren auf jeden Fall auch so an der Bassdrum waren keine Beine dran, das heißt, ja, die rollte immer weg, so, ja, die mussten wir dann irgendwie irgendwo zwischen einklemmen quasi. Ja. Also das war auch bescheuert irgendwie. Was mich zu einer anderen Situation bringt, wo wir auch mit Nelson, allerdings glaube ich auf einer, das war nicht auf der Europa-Tour. Auf jeden Fall, vielleicht war das sogar das Gleiche, ich weiß es gar nicht, wo uns der Veranstalter nach dem Gig dann ins Hotel fahren wollte und dann stehen wir an dem Hotel und er kommt wieder raus und dann so, die sagen, ich habe hier nicht reserviert, aber ich weiß, ich hab doch Zimmer bezahlt und dann war dieser Veranstalter total verpeilt und hat das Hotel nicht mehr gefunden, indem er die Zimmer auch schon bezahlt hatte und musste uns dann in einem anderen Hotel noch unterbringen. Aber das hat irgendwie anderthalb Stunden gedauert, so bis wir dann irgendwo Zimmer hatten und so und du willst, weißt du, so nach dem Gig, du bist ja schon hingeflogen, langer Tag und so und und du willst eigentlich nur noch ins Hotel. Und was mich dann aber direkt, jetzt bleibe ich direkt am Ball, da bin ich dann immer noch mit Nelson unterwegs, aber auch mit Ello Black, den viele von seinem Hit I Need a Dollar kennen.
Ja, brauche ich auch.
Genau. Ja. I need Dollar. A Dollar is what I need. Und das ist allerdings noch die, ich sag mal, Underground-Zeit davor, also bevor er diesen Durchbruch hatte. Und da war unser Glück, sage ich mal, dass er halt seine Band aus L.A. noch nicht mitbringen konnte, weil er noch nicht groß genug war. Ja. Das heißt, wir sind mit auf Europa-Tour gegangen. Das war lustig. Also auch mit Nelson, also quasi Nelsons Band. Mhm. Und wir haben einfach Vorprogramm und Hauptprogramm gespielt. Hat quasi nur der Frontmann gewechselt vorne.
So.
Ne? Und ja, und da waren wir auch in, also und das war so, und es war wirklich richtig Underground. Wir haben irgendwelche lustigen Bunker in der Schweiz bespielt und irgendwas. Und das war aber schon, also es war auch echt kultig, irgendein Clubschiff in Lyon. Und es kamen immer Leute zum Gig, die hatten dann LPs dabei. Das war ja, also heute sind LPs ja wieder richtig groß, aber damals war das wirklich totale Nische. Und trotzdem kamen die mit irgendwelchen raren LP-Veröffentlichungen von Ellos Sachen und dann sollten wir auf den LP-Covern unterschreiben und so. Cool. Also war eine total coole Tour. Mir ist auch klar, warum der Ello, der vorher schon mal mit einem Hip-Hop-Trio sehr groß war, mit einer ganz anderen musikalischen Ausrichtung, sag ich mal, und der dann aber als Ello Black, ist ja auch ein Künstlername, quasi nochmal richtig groß geworden ist, der hatte einfach ein tierisches Arbeitsethos, sag ich mal. Also wir haben nach jeder Show im Bus zum Flughafen oder auf dem Weg zum nächsten Gig, haben wir die Show des Vorabends nochmal alle zusammen hören müssen und hat jedem auf die Finger geklopft, was noch besser geht, was man hier noch machen kann, dies und das. Und irgendwie, ich sag mal, ab dem dritten Tag war es dann schon so, oh, müssen wir jetzt echt die Show von gestern nochmal hören, so, ne? Ja. Und, aber sagen wir, also es bringt natürlich was, ne? Also Arbeit zahlt sich am Ende aus. Und es war aber auch geil. Also Ello hat gesungen und Trompete gespielt, hatte so zwei Mikros vor sich. Auf dem einen war so Höllen Waber-Sound mit drauf. Da hat er wahlweise reingetrompetet oder halt auch gesungen, so mit Delay und irgendwas. Und das andere war halt trocken. Und dann hat er da ganz schlau irgendwie so, als wenn quasi mehrere Sänger teilweise da gewesen wären und so Sachen gemacht. Auf jeden Fall sind wir in dieser Tour. Also die Tour war echt richtig underground, sind wir irgendwann in London auch wieder gelandet. Also ich weiß gar nicht, in 6-7 europäischen Ländern dürften wir gewesen sein. Und haben im Prinzip, ich sag mal, einen großen, wie ein großer Irish Pub oder sowas gespielt. Und dann, als das dann nach dem Gig darum ging, irgendwie, wo schlafen wir denn eigentlich heute, hieß es nur, ja, irgendwie dritter Stock. Die Zimmer findet er dann schon. Und dann sind wir da hoch. Da waren auch Zimmer, da waren die Türen auch offen, da waren sogar Bettgestelle. Allerdings waren auf den Bettgestellen irgendwie, wenn überhaupt, so alte Matratzen, wo man sich nicht drauflegen wollte. Mhm. Und es gab aber auch kein Bettzeug oder so. Also das war wie so ein leerstehendes Abbruchhaus. So. Aber das war der Plan, dass wir da schlafen. So, ne?
Ja,
das war total verrückt. Und dann ist noch irgendjemand ist dann losgegangen, hat ein paar Decken gekauft irgendwo in so einem Laden um die Ecke. Und dann haben wir uns da irgendwo mit Decken in die Ecke gehauen und gepennt. Also das war so hart, aber lustig. Gute Zeiten. Ich denke gern an die Tour zurück, aber das ist jetzt auch schon echt lange her. Ach nee, das ja alles in London. Vom wegrollenden Schlagzeug bis zum Hotel, das vertauscht wird, bis zur nicht vorhandenen.
Mit
Matratze
mit London
oder Decke.
Machst du direkt den Übergang zu meiner nächsten Story. Ich erzähle direkt zwei, weil das thematisch gut passt. Story 1, ich bin mal ins falsche Taxi gestiegen. Ich lande in London für einen Gig. Steht ein Typ mit dem Schild, da steht mein Name drauf. Und ich war klar, ich war gleich am Fahrer. Ja, dann, hi. Steig da ein. Fahr los, steig aus. Er ist weg. Ich denk so, erstmal Google fragen, wo muss ich denn jetzt hier genau hin? Ja. Stellt sich heraus, offensichtlich gab es einen anderen Passagier, der wahrscheinlich keine Haare hatte und den gleichen Vornamen hat wie ich. Soll es in Großbritannien wohl mal geben. Leute mit englischen Vornamen. Habe ich halt das falsche Taxi genommen.
War jetzt nicht mein Fehler. Da stand nur das denn drauf, nicht das denn.
War jetzt nicht so schlimm, war in London. Also da war halt irgendwie 3-4 Vororte woanders, aber hat sich mit einem weiteren Taxi irgendwie regeln lassen. Und auch war nicht zeitkritisch, weil ich bin schon morgens um, weiß ich nicht, 9.15 Uhr da gewesen und weiß ich, Soundcheck war um 16 Uhr oder so. Also entspannt so. Also da kann ich jetzt drüber lachen. Die andere Sache war nicht so entspannt, das war aber auch nicht meine Schuld. Da saß ich im Bandbus und es war so ein Sprinterbus, wo hinten auch die Backline drin ist, das Equipment und so. Und da hatten wir eine sehr lange Fahrt zu fahren und machten aber kurze Pinkelpause, haben verabredet so, Viertelstunde treffen wir uns wieder hier. So, ich kurz pinkeln, irgendwie Kaffee zapfen, guck vor, perfekt, so, geh los. Ist der Wagen weg? Ich denk so, ach, keine Ahnung, vielleicht ist er da vorne hingefahren, nochmal tanken oder so. Ne? Aber wir haben gesagt, hier. So. Ich denk so, aber jetzt warte mal schon hier 10 Minuten. Naja. keine Ahnung. Gehe ich mal bei der Tankstelle gucken. Da, auch nix. Ich denke, na gut, vielleicht jetzt waren die doch da wieder am Haltepunkt. Ich gehe wieder zum Haltepunkt zurück. Auch niemand da.
Der kleine Dustin möchte aus dem Smallland abgeholt werden.
Jo. Denkst du jetzt, aber schon eine halbe Stunde. Rufst du mal einen Bandchef an. Mailbox. Kannte niemanden in der Band. Kannte nur den Bandchef. Was mache ich denn? New York, gehe ich mal auf die Webseite von der Band, ob es einen anderen Kontakt gibt. Ja, da kenne ich jetzt zwar kein Gesicht von. Hab dann random einfach eine E-Mail geschickt an einen Gitarristen, der aber an dem Tag auf jeden Fall nicht dabei war. Meine Situation geschildert. Kriegte 10 Minuten später, glücklicherweise, eine E-Mail zurück. Ja, der geht ja gerade nicht an sein Handy. Da kann ich auch nichts machen. Ich denke so, oh, jetzt wird's aber langsam, ne? Mittlerweile sind so 50 Minuten vergangen. Ich rufe an, wieder Mailbox, denke, ja, was soll ich denn jetzt bitte machen? Also, so, ja. Vor allem auch mein ganzes Zeug ist da drin, ne? Also ich hatte jetzt auch nichts bei mir. Also nicht mal, also ich hatte Portemonnaie und Handy hatte ich bei mir. Naja, so Stunde 20 vergeht, klingelt mein Telefon. Der Bandchef ist dran. Wir haben gerade gemerkt, du sitzt gar nicht im Auto. Ich so, ja, das merke ich auch. Ich sitze nicht im Auto, das ist richtig. Aber ich war pünktlich da. Ja, keine Ahnung, irgendwie haben wir dich vergessen. Das ist aber ein Problem, weil wir sind jetzt schon Stunde 20 gerade ausgefahren. Und wir haben gar nicht mehr genug Zeit zurückzufahren. Ja, dann ruf dir mal ein Taxi. Geht auf meinen Nacken. Ja, und dann bin ich noch 300 Kilometer Taxi gefahren.
Ja.
Ja, spannend, ne? War nicht meine Schuld. Die haben mich einfach vergessen. Das Ding war, hinten hatte dieser Sprinter nur einen Sitzplatz. Und auf diesem Sitzplatz habe ich gesessen. Und der hat einfach nicht die letzte Reihe gecheckt. Ja, cool, alles da, Tür zu, zack, los geht's. Einfach nicht durchgezählt. So,
ja.
Ja, gut. Ja, dann kam ich dann da an. Schlagzeug war schon aufgebaut, die hat ein bisschen Zeitstress. Der Taxifahrer hat mich bis vor die Tür gefahren, hat noch einen Kaffee gekriegt. Und hat dann auch Feierabend gemacht, ist nach Hause gefahren. Nee, war lustig, 300 Kilometer Taxi. Ich glaube, das hat sich für den Bandchef an dem Tag nicht so gelohnt. Naja, ein Gig war dann trotzdem gut. Und jetzt kann man auch, weil ja alles geklappt hat, kann man ja drüber lachen, ne? Aber
ja.
War witzig, also der Taxifahrer hatte dann irgendwie die Zusage, da hat er nochmal einmal mit dem telefoniert, weil ich hatte jetzt auch nicht, also keine Ahnung. Das war auf jeden Fall so, ich glaube, die haben irgendwie Festpreis ausgemacht, 850 Euro oder irgendwie so ein Quatsch, ne? Aber okay. Die hatte ich jetzt auch nicht bar dabei. Naja, aber es
Portokasse gerade mal leer. No.
Ja, genau. Also, immer schön durchzählen und nicht den Drummer irgendwie vergessen, ne? Ist eigentlich eher so eine klassische Bassistengeschichte, aber
ja.
Naja, so, das mal zum Thema Transfer. Mach mal weiter.
Ach ja, Transfer, da muss ich an Peking denken, wo wir mit Terrence diese kleine China-Tour gemacht haben und unter anderem das neue Goethe-Institut in Peking eröffnet haben, da in dem schicken neuen ja, also ähnlich eigentlich wie im Ruhrgebiet. So, wir haben ein altes Fabrikviertel, wo die Fabriken nicht mehr gebraucht werden. Was machen wir da jetzt mit? Ja, da machen wir irgendeinen Kulturkram rein halt, ne? Unter anderem so.
Ja, gut.
Also typisch Ruhrgebiet halt so. Und ja. In einem dieser Gebäude war dann eben auch das neue Goethe-Institut, was wir da an einem Abend quasi mit einem Konzert auch eröffnet haben. Und dann haben wir noch, wo haben wir denn noch gespielt in Peking? Ich glaube, in irgendwie einem Jazzclub, der so total cool an so einem See lag. Und eigentlich hätten wir noch im Blue Note Peking spielen sollen. Das Blue Note wurde dann blöderweise in dem Jahr renoviert, als wir da waren. Da haben wir dann nicht gespielt. Aber da war dann so, dass die uns übers Goethe-Institut ich glaube, das waren Studenten und Studentinnen, im Prinzip so als Guides an die Hand gegeben haben, so nach dem Motto, bitte fahrt nirgendwo alleine hin, außer ihr schreibt auf einen Zettel, wo ihr hin wollt, gebt das an der Hotelrezeption ab, lasst einen Taxifahrer ins Hotel kommen Und nur wenn die an der Hotelrezeption sagen, ja, mit dem kannst du mitfahren, so, dann dann könnte da einsteigen, ja. So, ne? Und so haben wir das dann auch immer gemacht. Aber es hieß dann zum Beispiel auch, und aber bitte hier U-Bahn fahren oder so, nur mit Guide, weil ihr geht sonst verloren, ne? Und es war wirklich, ich habe am Anfang gedacht, naja, ist jetzt aber ein bisschen übertrieben. Aber du verstehst ja nicht, du verstehst ja kein Schild und nichts, ne? Und wenn du da, ich glaube, und das ist so eine Riesenstadt in Peking, wenn du da einmal falsch abbiegst irgendwo, also irgendwo ums Hotel rum, kennst du dich natürlich irgendwann aus, aber ich glaube, wenn du da einmal irgendwie in der U-Bahn Mist machst, dann ist die Tour vorbei, bevor du wieder nach Hause gefunden hast, so, ne? Das war wirklich abgefahren. Und wir sind natürlich auch, wir haben ein bisschen hier Touri-Programm gemacht, auch verbotene Stadt und den ganzen Kram. Und so, also sagen wir mal, es ist eventuell passiert, dass einzelne Teile der Band dann auch von einem Rikscha-Fahrer ausgenommen wurden, der da auf einmal irgendwelche Mondpreise aufgerufen hat. Aber ist ja kein Problem, da steht ja alle 300 Meter an jeder Straße so ein Dorfscheriff, sage ich mal, in Uniform. Blöderweise ist schlecht, wenn der scheinbar mit dem Typen, der dich in der Rikscha gerade abzieht, unter einer Decke steckt. Und also es war schon besser, da immer jemanden zu haben, der sich lokal auskennt. Aber war auf jeden Fall eine krasse krasse Erfahrung, einfach alleine da am Flughafen zu landen. Ja. Und also da sehen dann schon die Sicherheitsleute am Flughafen, die gucken schon irgendwie düsterer, als wenn du in so einem europäischen Flughafen landest irgendwie.
Oh, das kommt ganz drauf an. Weiß ich nicht, ob ich, das habe ich im Podcast bestimmt noch nicht erzählt. Ich bin mal richtig, richtig unangenehm hart rangenommen worden am Flughafen in Spanien. Das war am Flughafen nicht Barcelona, sondern Valencia. Ich vermute, dass es da eine Bedrohung gegeben hat. Weil du kamst zum Flughafen und hast einfach, wenn man öfter fliegt, weiß man ja, wie das so aussieht, wenn man zu einem Flughafen fährt. Und du hast ad hoc gemerkt, okay, hier passt was nicht. Eine unfassbar hohe Dichte an Polizei. Kräften, Hundertschaften, bewaffnet bis unter die Zähne, Flughafen super busy, Schlange an der Sicherheitskontrolle bis dort hinaus. Und ich habe dann in meinem Handgepäck so super viel Elektrokram, weil ich da mein ganzes In-Ear-Zeug drin habe. Da wurde ich tatsächlich hier so mit Handschellen fixiert und musste ins Büro, und da, boah, Gott sei Dank war da mein Bandkollege dabei, der sehr, sehr gut Spanisch spricht, und dann konnte man das dann innerhalb von 10 Minuten wieder ausräumen. Ich vermute, da gab es eine Bedrohungslage, aber was ich eigentlich erzählen wollte, war, wo du gerade sagtest, so hier nur mit Guide rausgehen, Hotel, und ich habe in Madrid erlebt. Also das war, wir hatten eine Zeit lang, hatten wir so eine Booking-Agentur in Spanien, die war nicht besonders gut. Und wir haben eine Show in Madrid gespielt, die dann auch noch hinterher aus anderen Gründen ziemlich legendär geworden ist. Aber es fing schon an mit der Anreise und mit der Hotelbuchung. Das war wirklich unfassbar. Madrid ist eine sehr große Stadt, also so Berlin groß. Und wir sind gelandet und unser Bandchef sagte, cool, das Hotel ist gegenüber vom Venue. Das heißt, wir gehen erst ins Hotel, können es ein bisschen frisch machen, ein bisschen ausruhen und dann ist irgendwann Soundcheck. Dann hatte aber der Booker einfach ein anderes Hotel gebucht, was irgendwie doppelt so teuer war, dafür aber wirklich am anderen Ende der Stadt. Und andere Ende der Stadt in Berlin größer heißt, da bist du richtig unterwegs. Mhm. Richtig unterwegs, nicht ein bisschen. Also nicht in eine Bahn setzen 10 Minuten. Aber Bahn setzen war auch gar nicht drin und Taxifahrer auch nicht, denn beides wurde bestreikt an diesem Tag in Madrid. Also gab keinen öffentlichen Nahverkehr und auch Taxistreik gleichzeitig. Da ging es also richtig zur Sache. Also musste uns unser Booker irgendwie einen Fahrer besorgen. Und ich weiß nicht, ob du mal Schuh des Manitou gesehen hast. Da gibt's noch diesen Typen mit dem Esel. Das war im Grunde, also dieser Charakter, das war unser Fahrer. Unser Fahrzeug war kein Esel, aber es war im Grunde genommen das Kfz-Pendant zu einem klapprigen Esel. Ja, und wir sind wirklich vom Hotel aus irgendwie mit dem Typen zum Venue gefahren. Ich glaube, wir sind fast 2 Stunden durch Madrid gejuckelt irgendwie. Also es war wirklich komplett hilarious. Und hinterher mussten wir wieder zurück und da fuhren halt auch keine Taxen, keine Bahn und nix. Und dann sind wir wieder eben mit diesem Dude wieder fast 2 Stunden da durch die Stadt gejuckelt. Und wenn der gebremst hat, an der Ampel, die rot war, ist der Motor immer ausgegangen. Und dann hat es immer irgendwie so eine Minute gedauert, bis der Motor wieder an war bei diesem Fahrzeug. Das war, boah, war das wild. Das war wirklich wild. Und dann war das so, wie gesagt, das Hotel gegenüber vom Venue hätte die Hälfte gekostet und vor allem auch kein Fahrer und nichts gebraucht. Und vor allem hätte man da vor die Tür gehen können alleine. Wir waren untergebracht, ich weiß nicht, hast du mal Haus des Geldes geguckt? So, nee. Diejenigen, die es geguckt haben, können sich es jetzt visuell gleich sehr vorstellen. Also, ich sag jetzt mal im Industrieghetto, ja, und wirklich, der Fahrer uns rausgeschmissen hat, steigst du aus. Und kennst du das? Du guckst dich um und fühlst dich direkt unwohl. Und zwar nicht so ein bisschen, sondern so, oh, ist ja nur eine Nacht hier, ne? Diese Art von Gefühl. Und dann guckt mein Kollege raus und denkt, also, hier kannst du nicht alleine rausgehen. Das ist keine Chance. Du siehst halt überall irgendwie so Einschusslöcher in Wänden und Graffiti Sets. Aber also, du hast sofort gesehen, okay, das ist hier, das ist nicht der Ort, der touristisch erschlossen ist. Hier kann man bestimmt auch formidable Menschen kaufen oder so, keine Ahnung. Also das war schon echt, war jetzt nicht so das nette Viertel. Und genau. Ja, Gott sei Dank hat unser Booker da ein tolles Hotel für uns ausfindig gemacht. Es war wirklich, war eine gute Leistung, wie auch sonst von ihm, aber das war wirklich, überleg mal, fast 4 Stunden Transferzeit, um zum Hotel hinzufahren und wieder zum Gig zurück. Das ist doch Wahnsinn, oder? Also.
Ja, das ist ja manchmal, Stau. Die letzten Abende habe ich mit Anja, haben wir die Doku geguckt über die Wagner Brothers, also unsere Basketballer in den USA, die ja aktuell jetzt amtierende Europa- und Weltmeister sind, krasserweise. Ist in der ZDF-Mediathek, ist sehr nett. Die sind echt bodenständig geblieben, dafür, dass sie ja jetzt in Geld schwimmen und zumindest der Franz ja zu den Besten der NBA gehört. Auf jeden Fall haben die dann, was mir nicht so klar war, dass du da in dieser NBA, bis es in die Playoffs geht, hast du irgendwie schon 80 Spiele auf dem Buckel oder so. Das heißt, im Prinzip spielst du fast jeden Tag, so mehr oder weniger, in der Saison. Und die USA sind ja nicht so klein, das heißt, du reist auch eigentlich nur, ne? Und er sagte dann auch, also das Basketballspielen machst du halt zum Spaß und das, wofür du bezahlt wird, ist eigentlich diese permanente Reiserei und das nur unterwegs sein. So. Ja. Ne? Und das, da dachte ich, da habe ich sofort zu Anja gesagt, ja, guck, das kenne ich irgendwie. Zwar nie so heavy und aktuell ja auch weniger, aber
Vor allem nie so bezahlt.
Ja, nicht so bezahlt, genau. Ich habe keinen 250 Millionen Dollar Vertrag über 5 Jahre unterschrieben. Bisher noch nicht. Man soll
Der
ja
legt auch niemand
noch
die Handtücher zurecht, ne? Sei es drum, Details.
Dann passieren ja so Sachen wie, ich weiß noch, ich habe an Berlin gespielt und dann wollten wir aus der Stadt rausfahren und standen sofort im Stau, weil auf der Autobahn die Stadt raus war ein Unfall und da sind Hubschrauber gelandet, alles, und da stehst du einfach 4 Stunden später immer noch an der gleichen Stelle und weißt ja noch, welche Strecke du noch nach Hause vor dir hast und so. Denkst dann so, oh mein Gott. So, aber eigentlich wollte ich was Schönes noch erzählen, weil ich habe während du gerade erzählt hast, bin ich mal auf meine völlig veralterte persönliche Homepage gegangen, da muss ich dringend irgendwann mal ran.
Wie ist die URL? Die will ich mir jetzt angucken.
Andreas-Reinhardt.de bin ich auf Media und dann Fotos gegangen. Und habe einfach mal geguckt, was war denn da einer der geilsten Gigs oder eine der geilsten Bands oder Produktionen. Und bin hier bei einem Foto von The Spirit of Motown gelandet. Und habe direkt irgendwie gedacht, boah, das war, also ich bin ja so Motown und James Jamerson Fan und das war einfach eine sensationell coole Produktion. Sind 4 Bläser auf dem Bild, dann Klavier, dann noch einer mit so einer Keyboard-Burg, Gitarre, der Stefan am Schlagzeug und du hast
vorne...
Ist das
vorne, der Reggie?
Ja.
Ah, okay, alles klar.
Genau, also vorne, genau, bei den Sängern hast du 4 Sänger, 3 Sängerinnen, alle Native American, so, ne?
Ja.
Die, ja, also einige von denen auf jeden Fall lange beim Starlight Express an der Front, der Papa oder so auch. Also richtig, richtig gute Soul-Besetzung. Und das hat total Spaß gemacht. Und als ich das Foto gerade sah, musste ich an einen so einen total coolen Moment denken. Also ist jetzt so ein bisschen Bass-Nerd-mäßig. Und zwar ist ja das Einfachste, was du auf dem Bass ganz oft spielen kannst, ist so Grundton Quinte. So, weil da musst du nicht über Dur und Moll nachdenken. Also Grundton Quinte kannst du immer jeden Song irgendwie ganz gut mit begleiten. Und es gibt halt so ein ikonisches Bass-Intro von My Girl. Was also... Noch viel einfacher. Also James Jamerson hat ja viel komplizierten Kram gemacht, aber dieses Intro-Ding von My Girl ist eigentlich nur bum-bo-dum, 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 bum-bo-dum. Also so total simpel. Ne? Und aber das Coole war, dass du da in den Hallen, also wir haben so Stadthallen gespielt, natürlich Leute hattest, die total auf diese Musik gestanden haben. Und ich habe mich jedes Mal auf diesen, also da war ich halt ganz alleine mit diesem Intro quasi. Und ich habe mich immer auf diesen Moment gefreut, weil es immer irgendeinen in der Halle gegeben hat, der dann so, weißt du, du spielst irgendwie nur Grundton Quinte, das Einfachste, was du auf dem Bass machen kannst. Bum-ba-dum, bum-ba-dum. Und dann irgendjemand in der Halle ist quasi immer aufgesprungen, so, ja! Und hat sich über das Lied gefreut. So, und das war total lustig. Das war echt total cool. Aber das war eine fette Produktion. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, war leider nur eine Rutsche, weil, ja, natürlich sehr teuer. Auf dem Niveau, also wenn ich das nochmal sehe, auch mit der Visualisierung im Hintergrund und so, ja, das war einfach krass, aber ja, das, so, also da würde ich gerne mehr von spielen.
Ja, was ist ja immer, was man möchte und was die Realität ist und dass da zwischendurch mal eine ökonomische Lücke klafft oder einfach eine, es ist halt manchmal so, ne? Steckst du einfach nicht drin, ne?
Ja, gerade. Ich habe auch heute noch auf Facebook, also es häuft sich gerade auch wieder, dass ich diese, wir müssen die Veranstaltung leider absagen, wir haben nicht genug Tickets im Vorverkauf verkauft. Ja. Das hat sich ja, wir waren ja vorhin schon mal bei Corona, das hat sich einfach dermaßen geändert, dass die Leute einfach dieses langfristige Ticket-Ding, außer du bist jetzt Madonna und spielst halt irgendwo, ne, vielleicht. Aber ansonsten hat sich dieses langfristige Ticket-Ding total verabschiedet. Und ja, deswegen ist es auch leider, ja, dann solche großen Produktionen, wie wir das da gemacht haben, mit so einem mehrere Wochenenden-Run oder so, deutschlandweit zu planen, das kann sich keiner mehr leisten. Ist halt so unsicher, ne? Weil du im Prinzip bis 3 Wochen vorher nicht weißt, ob denn genug Leute kommen oder nicht, dass du überhaupt deine Kosten einfährst.
Das weißt du ja manchmal noch einen Tag vorher nicht. Das ist ja wirklich, das hat sich total verändert mit der Corona-Zeit, ne, dass Leute jetzt immer sehr kurzfristig Tickets kaufen, also wirklich Abendkasse, ne? Das Verhältnis sonst im Schnitt war meistens so, kommt immer aufs Venue an, also auf die auf den Ort, wo es ist und so weiter und so fort. Ist das eine Veranstaltungsreihe, ist das ein einmaliges Konzert und so weiter und so fort. Also viele Parameter, kann man jetzt nicht ganz verallgemeinern, aber der Trend, der hat sich ganz stark verschoben und ich sage jetzt mal, bei Locations, wo ich öfter mal gastiere als ausübender Musiker, da sprechen alle so davon, dass die früher eigentlich vorab immer so 70-75% Kapazität im Vorverkauf stabil immer hatten und dann zwischen 10 bis Maximum ausverkauft, das noch an der Abendkasse gegangen ist und das hat sich sehr stark verschoben in so Richtung 25% Vorverkauf und dann plus x Abendkasse. Die Sachen, die Leute ziehen, sind immer stabil ausverkauft, ja. Aber eben auch erst am Tag der Abendkasse. Und du musst ja, hast ja trotzdem, ne? Also Energiekosten und vor allem Personalkosten, ne? Also du musst ja irgendwie gucken, wie viele Leute brauche ich jetzt hier an der Theke? Keine? Eine? Oder brauche ich 10? Ja, und da ist, das macht den Menschen das Leben wirklich nicht leichter. Also Leute, geht mehr auf Konzerte und vor allem kauft eure Tickets rechtzeitig. Dann könnt ihr damit sicherstellen, dass die Konzerte auch als solche stattfinden. Ne?
Ja. Es war ja auch das hat sich ja geändert, wenn du früher mal einen schlechten Vorverkauf hattest, dann hat man irgendeine Ausrede erfunden, warum man das jetzt absagt. Und das hat sich ja total geändert, nachdem ein paar einfach damit angefangen haben, so zu sagen, es bringt ja alles nichts. Man muss den Leuten ja sagen, was los ist. Wenn ihr Konzerte sehen wollt, dann müsst ihr auch quasi euch selber auch dazu bekennen, sonst wird es das nicht mehr geben. Und deswegen ist es auch irgendwie positiv, dass das mittlerweile sich das so entwickelt hat, dass es einfach alle sagen. So, der Vorverkauf ja, war einfach nicht. Nee, alle nicht, aber einige, also das, ne, das, aber manchmal liest es auch raus, dann kommt irgendwie ja bla klar. Und so und dann weißt du, okay, ihr habt nicht genug Karten verkauft. Dann finde ich es immer sympathischer, es einfach zu sagen, weil es auch dem Publikum einfach zeigt, so, hey, so, ne, dann, es ist auch ein Generationending. Also ich hab das schon vor langer Zeit mal mit so Workshops, die ich machen wollte, sagen wir mal in Verbindung mit so einem Jugendträger, der da schon so meinte, also wo ich dann gesagt habe, ja cool, dann machen wir mit Anmeldung und so, und dann sagte, nee, das funktioniert nicht, so langfristig werden die sich nicht anmelden, wo ich gesagt habe, aber wie soll ich das dann planen? Und dann sagt er, ja, aber das machen die nicht mehr, so, ne? Also das, und das ist bestimmt schon auch 10 Jahre her. Und ich habe das Gefühl, dass es noch mehr geworden, weil ja einfach alles immer kurzlebiger, kurzfristiger geworden ist. Vielleicht auch durch Corona nochmal.
Weiß ich nicht. Also ich glaube, dass es da durchaus unterschiedliche unterschiedliche Seiten der Medaille gibt. Also ich glaube, dass es durchaus auch Szenen gibt, wo Konzerte grundsätzlich weiter gut besucht werden etc. pp. Und ich rede jetzt nicht von Versuchen, ein Ticket für System of a Down in Düsseldorf zu kriegen. Aber falls jemand 2 Tickets abzugeben hat, ich würde sie nehmen. Okay. So, ne? Hinweis ist rausgegangen. Aber es gibt auch im subkulturellen Bereich Veranstaltungsreihen, die immer gut besucht werden. Es gibt Clubs, die immer gut besucht werden. Clubs, die Tribute machen, die Cover machen, die Original Artists unterstützen, von klein bis riesig. Also das gibt's schon auch alles. Das Problem ist einfach die Planbarkeit und die Kurzfristigkeit. So, ja. Das ist das Hauptkriterium. Und ich glaube nicht, dass dieses Generationsding, also das, was du jetzt so ein bisschen darauf besponnen hast, also gesagt hast, hier mit Jugendclub und Gedöns, ich glaube nicht, dass das so stark ist, wie wir das manchmal gerne fühlen. Also, ne, ich glaube, dass das auch
definitiv durch alle Generationen sich geändert hat. Ja, aber ich glaube, dass die nachkommen, da noch loser mit umgehen. Ja. Ist aber auch egal. Wir müssen noch was machen.
Ja, aber ich will den Punkt trotzdem noch machen. Rock am Ring und Rock im Park, ist ja die gleiche Veranstaltung genommen, hat seit 5 Jahren die Situation, dass das durchschnittliche Alter der Leute, die das besuchen und die Tickets kaufen, jünger wird. Und ich finde, das ist für das größte Rockfestival in wahrscheinlich Europa, weiß ich nicht, auf jeden Fall in Deutschland, spricht ja schon eher eine andere Sprache, da sozusagen diese Korrelation mit jüngeren Menschen und so darzustellen. Mhm. Und als wir vor 2 Jahren im Frontpit waren, habe ich da den Altersschnitt auf jeden Fall auch deutlich angehoben. Mit 33. So, ne? Das vielleicht auch mal als positive Botschaft. Also so ganz tot ist es noch nicht. So, aber dann hau noch eine Geschichte raus. Du hast noch eine.
Nee, ich habe gar keine Geschichte mehr. Wir machen jetzt zum Abschluss noch was Tagesaktuelles. Da haben wir, ich habe dir gestern nur den Namen geschickt und du sagtest, yo, müssen wir im Podcast was zu sagen. Ich sag jetzt den Namen und du sagst was dazu. Annika Nillis.
Ja. Rush. Cool. Herzlichen Glückwunsch, Annika. Dazu kann man sie nur beglückwünschen. Ich hatte ja die Situation, dass ich Rush, also Geddy Lee und Alex Lifeson, heißt er, glaube ich, habe ich ja beim Taylor Hawkins Tribute Konzert gesehen. Einmal mit Dave Grohl und einmal mit Omar Hakim an den Drums. Und das war ein unfassbar krasser Moment, weil das die erste Live-Performance war seit dem Tod von Neil Peart. Und ich dachte so, boah, das ist zu gut, als dass ihr das nicht nochmal macht in irgendeiner Form, so, ne? Also das war so mein Eindruck. Das war so überragend gut. Und jetzt ist Annika Nillis die Tour-Drummerin bei Rush. Das ist wirklich eine Sensation, weil Neil Peart, ich weiß nicht, inwiefern du im Thema Rush drin bist. Ich bin kein Rush-Ultra, aber es gibt so 2, 3 Alben, das ist so, also das hat so einen historischen Impact auch in dem Bereich. Das kann man nicht hoch genug bewerten. Ne? Also das ist eine Liga, so Bedeutung in der musikalischen Bedeutung mit, weiß ich nicht, Led Zeppelin, Rush, Michael Jackson. Also es ist wirklich so top of the top of the top irgendwie.
Wenn du im Rockbereich und Progressive Rock irgendwie unterwegs bist, genau, dann ist das der Olymp so, ne? Und gestern ist ja auch das Internet einmal kurz bei mir in allen Newsfeeds explodiert, als das rauskam, dass jetzt eine deutsche aber auch in den ganzen amerikanischen Foren und so, ne? Ja. Und aber interessanterweise auch wieder wie bei Jost Nickel, dass alle Amis diese deutschen Schlagzeuger kennen. Ne? Also die Annika, klar. Der Jost, irgendwie jeder amerikanische Schlagzeuger kennt die. Das finde ich schon irgendwie abgefahren. Ja. Ich glaube, die Annika kommt ja aus Aschaffenburg. Ne? Hat ja dann, glaube ich, hat die in Mannheim dann studiert oder so?
Ja, die war in der Popakademie.
Genau. Und wohnt da, glaube ich, oder wohnte da auch noch. Ich habe dann gestern nämlich auch die ersten deutschen Bands gesehen, die sie eigentlich für nächstes Jahr alle als Tourschlagzeugerin geplant hatten und jetzt alle umplanen müssen, weil Annika mal eben in die Champions League hochgemacht hat.
Ja, gut, da ist sie ja sowieso schon in der Drummer-Szene. Ich bin ja durch mein Alter bedingt in der glücklichen Situation, dass wir einige Drumming-Weltstars haben. Jost Nickel hast du gerade zitiert, Benny Greb gehört da auch noch rein. Also Annika, Benny und Jost, die drei sind international so durch die Decke gegangen, dass das für deutsche Musiker ja super unüblich, also wirklich, die kennt man in den USA, die kennt man auch in China. Und das ist wirklich außergewöhnlich. Ich finde das super spannend. Da gibt's jetzt so super viele, wie das ja immer so ist. Und Neil Peart war natürlich Rush. Das muss man dazu sagen. Ist der Textstar. Die haben ganz viele Konzeptalben gemacht. Das war einer der Köpfe, aber einer von drei Köpfen, muss man in dieser Band sagen. Ne?
Ja.
Und ich bin jetzt schon gespannt auf das wilde Setup. Ich weiß nicht, ob du das Setup von Neil Peart, ob du da mal ein Bild von gesehen hast. Das ist ein Kunstwerk an sich so. Und ich bin, also ich freue mich jetzt schon auf dieses Bild. Was wird Annika einfach da für ein Drumset hinstellen? Weil du wirst da verrücktes Zeug aufbauen müssen, weil da permanent verrücktes Zeug gespielt wird. Und sollten sie nach Europa kommen, ich werde mir einen Finger abhacken, um an eine Karte zu kommen. Und ich freue mich und ich finde es super passend und ich finde es super musikalisch spannend, dass das jetzt passiert. Und das Ankündigungslied ist auch so lustig. Hast du es gesehen?
Den kurzen Ausschnitt? Das muss ich mir nochmal angucken.
Ne? Mach mal.
Ich bin gestern dann echt, direkt XYZ üben gegangen, oder wie es heißt.
Ja, YYZ. Ja, schön.
Genau, krumme Takte. Juhu.
Ja, Glückwunsch und ich feiere das total und klar, ich habe jetzt im Drummerforum, scheiden sich da jetzt die Geister und es gibt nur einen wahren Neil Peart, das ist so, aber thematisch passt Annika Nils, finde ich, sehr, sehr gut da rein, weil sie ja vor allem dafür bekannt ist, sehr, sehr Outmeter-mäßig unterwegs zu sein, ne? Also die Quintonenkönigin lässt grüßen. Ich finde es einfach spannend, musikalisch spannend und weil das bei Rush wirklich so ein Ding ist mit den Drums und auch was das für ein Drumkit ist, weil er wirklich so stellenweise die Toms melodisch spielt, so ein bisschen Terry Bozzio-Style manchmal, ne? Also die Toms dann irgendwie chromatisch gestimmt, dass er das dann, die sind dann auf Ton gestimmt und so. Und ich bin super gespannt, wie das konzeptionell dann umgesetzt wird. Und ja, also wenn sie nach Europa kommen, ich brauche eine Karte.
Und ist auch wieder ein schönes Beispiel zur letzten Folge. Denn ich habe hier gerade gelesen im Internet, machte nach der Schule erstmal eine Ausbildung zur Erzieherin.
Genau, ja, zweite
Bildungsweg. Und leitete danach eine Kindertagesstätte.
Ja.
Und erst mit 26 Jahren bestand sie die Aufnahmeprüfung für Schlagzeug an der Popakademie Baden-Württemberg.
Ja, so, genau. Ne?
Also das zu dem Thema.
Ja. Gut, jetzt ist 26 noch nicht so alt.
Ja, aber trotzdem gibt's ja auch, haben wir ja letztes Mal gesagt, dass es schon, und ich kann ja nur sagen, ich habe ja auch erst nach der Schule so richtig angefangen und dann fühlst du dich schon auch zu alt, weil alle anderen dir dann erzählen, welche Jugendmusiziert-Wettbewerbe sie mit 11 gewonnen haben. Und wenn du dann mit 20 erst anfängst, dann kommst du dir schon auch alt vor, um anzufangen. Klar. Das ist einfach so.
Ja, klar. Das ist so. Und da muss man ja auch dazu sagen, Annika boxt ja und jetzt nicht jetzt mit dem Ritterschlag, sondern vorher auch schon wirklich in der absoluten Weltklasse Champions League Drumming-mäßig. Und das ist jetzt nicht
die
vom Himmel gefallen.
Die hat aber auch unfaire Vorteile, ne? Nicht nur Papa in der Familie Schlagzeuger, wenn der Papa dir schon mit 5 quasi die guten Grooves beibringt, dann.
Ja. Mm. Ja, ich glaube tatsächlich den ganz großen Impact dürfte. Ich weiß immer nicht, ob das eine Urban Legend ist. Ich muss das den Klaus einfach mal fragen. Sagt der Klaus Hessler was?
Ja, klar.
Also Schlagzeug Yoda, ja. Und das war Klaus ist, glaube ich, ihr Onkel und Mentor vor allem auch an der Pop Akademie gewesen und darüber hinaus. Und So, ne? Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist oder ob das nur so ein Ding ist. Aber naja, ich werde es mal in Erfahrung bringen. Also nochmal, herzlichen Glückwunsch. Ich finde es super toll, spannend, aufregend und freue mich auf alles, was da kommen mag und hoffe, dass ihr es auch nach Europa schafft. So, machen wir einen Deckel drauf jetzt hier.
Jetzt,
ne?
Jetzt machen wir einen Deckel drauf, genau. Ich sag dir jetzt schön Urlaub gehabt zu haben, wenn die Folge hier online geht, aber da fangen wir jetzt nicht mit an, genau.
Nee, danke auch so und wir sehen und hören uns, ihr Lieben. Und egal, ob die Sonne scheint, es regnet oder was dazwischen.
Hauptsache grooved.